Genau, heute, wir machen weiter mit unserer Predigtreihe zum ersten Petrusbrief und ich habe die Predigt heute mal benannt zum Segnen berufen. Ihr wisst, ich liebe Wortspiele. Ich habe mal draus gemacht, auch zum Segen berufen. Die Stelle, die ich lesen möchte, ist 1. Petrus 3, die Verse 9 bis 17, ist ein bisschen längerer Text. Ich lese ihn einmal komplett und dann gehen wir einfach mal durch den Text durch und greifen ein bisschen auf, was der Text sagt. Und ich werde es hier lesen, weil ich die Stellen schon alle unterteilt habe. 1. Petrus 3, 9 bis 17. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, Gutes zu tun? Doch selbst wenn ihr dafür leidet, dass ihr das Richtige tut, seid ihr gut dran. Also habt keine Angst und seid unbesorgt. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn dann jemand etwas Böses über euch sagt, wird er beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus ihn Lügen straft. Denkt daran, dass es besser ist, für gute Taten zu leiden, falls Gott es so will, als zu leiden, weil ihr Unrecht getan habt. So, jetzt wisst ihr schon mal, was der Text für heute ist. Jetzt steigen wir mal ein bisschen ein. Mein erster Punkt ist, segnen und gesegnet werden. So, wenn wir die Frage der Predigtreihe mal aufgreifen, was ist normal, würde ich sagen, dass es eine sehr menschliche Reaktion ist. Jemand verhält sich blöd gegen uns und dann würden wir uns auch gerne blöd gegenüber der anderen Person verhalten. Ja, also eine ganz menschliche Reaktion. So wie du mir, so ich dir. Ja, und dann meistens potenziert sich das unschön hoch. Man kommt in so eine Spirale rein, die irgendwie alle Beteiligten am Ende nach unten zieht und wo es am Ende meist keinen Gewinner gibt. Und da spricht Petrus rein, vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht Scheltwort mit Scheltwort. Ich glaube auch, dass das Zeitalter vom Internet ein großer Segen ist und gleichzeitig auch einen großen Fluch mit sich bringt, weil jede Emotion auch völlig ungefiltert öffentlich rauslassen kann. Ja, nicht selten erlebt man auch, dass Menschen das machen und dann wieder die Sachen löschen, weil sie gemerkt haben, aus der ersten Emotion heraus in die Welt zu twittern oder zu schreiben, ist oft nicht die klügste Entscheidung. Ja? Und es ist einfacher, was zu schreiben, wenn du der Person nicht gegenüber sitzt, wenn du nicht in die Augen gucken musst, als einfach mal ein Gespräch zu suchen unter vier Augen und Dinge zu klären. Und ich glaube, dass es wirklich gut ist, wenn man sich angegriffen fühlt oder verärgert ist, nicht gleich zu reagieren. Ja, da ist ja das Wort drin, du agierst zurück. Ja, reagieren ist, es passiert dir etwas und du reagierst zurück. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn Dinge uns verärgert haben oder uns angegriffen haben. Und das musste ich auch erst lernen, erstmal ruhig zu bleiben. Gar nicht gleich etwas zu tun, sondern vielleicht mal die Dinge setzen lassen, nachzudenken, im Gebet zu bewegen, vielleicht auch mal jemand anderes nach seiner Meinung zu fragen und dann nach Möglichkeit schwierige Dinge eben nicht per Social Media zu kommunizieren, nicht per WhatsApp oder per Mail, sondern lieber das Miteinander zu suchen, wo man sich wirklich gegenüber sitzt und sich anschaut. Und wenn man schreibt, dann lieber mal noch eine Nacht liegen lassen und noch mal drüber lesen, wie vorschnell abschicken und dann in eine Menge Huddel reinkommen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Also, wir werden sehr klar aufgefordert, wenn wir Böses erleben, wenn wir Schlechtes erleben, nicht aus unserer menschlichen Emotion heraus, wie es vielleicht normal wäre, zu reagieren, sondern anders zu reagieren. Mit anderen Worten, lass nicht zu, dass die Sünde eines anderen dich dazu bringt, auch zu sündigen. Ja? Lass nicht zu, dass die Sünde eines anderen dich dazu bringt, auch zu sündigen. Ich habe in Crossover diese Woche erzählt, dass ich mal sehr verärgert war über jemanden und dachte, bei nächster Gelegenheit werde ich auch mal ein paar Sachen sagen. Und dann hole ich mal raus, was es da noch alles zu sagen gibt. Und dann habe ich das so durchgespielt in meinem Inneren. Kennt ihr das? Dann kann man sich richtig in Rage bringen mit dem, was man so empfindet. Und dann habe ich Bibel gelesen. Und dann bin ich bei der Stelle gelandet, wo es heißt, eben vergeltet nicht Gleiches mit Gleichem und vergebt einander, seid freundlich und geduldig. Und ich dachte so, ich will aber nicht. Ja, so in dem Moment so. Und dann habe ich weitergelesen und bin bei der Stelle gelandet, wo es hieß, mehr als alles behüte dein Herz. Und in dem Moment habe ich gespürt, wie Gott gesprochen hat und gesagt hat, Carla, du bist da für dein Herz verantwortlich und die Person ist für ihr Herz verantwortlich. Dein Herz, deine Verantwortung, das Herz der Person, ihre Verantwortung. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich verstehe schon. und habe versucht, das Ganze wieder ein bisschen runterzubringen. Und dann habe ich auch gemerkt, wie angefangen hat mit der Entscheidung, die Gefühle dem auch zu folgen. Und ich glaube, dass wir das wirklich auch lernen und trainieren können, bei jeder neuen Herausforderung auch wieder ganz neu. Nicht auf Böses mit weiterem Bösen reagieren und dann wird es zu so einer Spirale. Es gibt bei Netflix eine Serie, die heißt Fauda, nichts für schwache Nerven. Da geht es um die israelische Undercover-Einheit. Die zu Einsätzen geschickt werden, wo Anschläge begangen werden und so. Die ist richtig gut von der Thematik her, weil sie so schön zeigt, dass auf Gewalt immer wieder neue Gewalt folgt und neue Gewalt und dann will sich der rächen und dann wieder der rächen und wie sich das hochpotenziert und am Schluss irgendwie jeder Verluste hat und jeder leidet. Und ich habe noch keine Serie gesehen, wo ich fand, dass das so stark irgendwie am Ende auch rauskam, dieses, dass letztendlich dann am Schluss alle verlieren und keiner gewinnt. Und irgendwie ist mir das auch eingefallen wieder bei den Vorbereitungen. Nicht auf Böses mit weiterem Bösen reagieren, sondern dann heißt es, segne viel mehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Also wir sind berufen zum Segen und wir sind Berufenen zum Segnen. Da steckt eine Verheißung drin. Warum also sollten wir uns anders verhalten, anders leben, damit wir Segen erben? Und ganz ehrlich, ich will den Segen Gottes in meinem Leben haben. Unbedingt, auf jeden Fall, um jeden Preis. Und ich liebe diese Bibelstelle, wo Jakob mit dem Herrn des Engel, sag mal, was ist denn heute los? Ich habe Spracherfindungsstörung, wo Jakob mit dem Engel des Herrn ringt. Und am Ende sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dann habe ich gedacht, da hat jemand doch verstanden, wie wertvoll der Segen Gottes ist. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wir sind berufen zu segnen, auch mit den Worten, die wir aussprechen. Segen bedeutet gute Worte aussprechen, den Segen Gottes durch Worte, die wir sagen, auf eine Person, auf eine Situation oder Umstände legen. Und wer mich kennt, weiß, dass mein WhatsApp-Status schon viele Jahre ist, speak life in every situation, also sprich Leben in jeder Situation, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir einen Gott des Lebens haben und dass wir mit dem, was wir aussprechen, Autorität von Gott bekommen haben, Einfluss zu nehmen, dass wir mit dem, was wir aussprechen, von Gott schöpferische Fähigkeit bekommen haben, Dinge zu kreieren. Wir sehen das im Alten Testament, da heißt es, und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach und es wurde. Und dann steht da, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Also auch unsere Worte, die wir im Glauben sprechen, die wir prophetisch sprechen, haben eine Kraft, Dinge zu schaffen, haben eine schöpferische Kraft. Zum Guten oder zum Schlechten. In Römer 10 gibt es diese Stelle, wo es heißt, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Also auch da diese Mischung an die Worte, die wir aussprechen, die wir bekennen, das sind nicht nur Ding und irgendwie verpufft, sondern die Worte, die wir sprechen und der Glaube, der in unserem Herzen ist, wenn sich das verbindet, geschieht Errettung. So, also Worte haben Kraft. In den Sprüchen 18,21 heißt, Leben und Tod liegen in der Gewalt der Zunge. Und wir entscheiden, wie wir unsere Worte einsetzen. Wir entscheiden, wie wir unsere Worte gebrauchen, zum Leben oder zum Tod. Fördern deine Worte Leben oder fördern sie Tod? Sind deine Worte ermutigend, aufbauend, stärkend, auf Jesus hinweisend, von Jesus her ausrichtend? Oder sind sie negativ? Sind sie runterziehend? Sind sie rumjammernd? Sind sie zerstörerisch? In Jakobus 3 wird die Zunge mit einem Ruder verglichen. Und da heißt es, das Ruder ist das kleinste Ding im Schiff, aber es lenkt das gesamte Schiff. Und genauso ist es mit unserer Zunge. Sie ist ein kleines Organ in unserem Körper, aber sie kann einen ganzen Wald in Brand stecken. Sie kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein, sagt die Jakobus-Stelle. Und dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht mit demselben Mund Gott loben und gleichzeitig Menschen verfluchen oder Schlechtes über sie sprechen, weil wir Ebenbilder Gottes sind. So, als Christen sind wir berufen zu segnen. Wir sind berufen, Leben zu sprechen, Gottes Perspektive hineinzubringen und ganz besonders als prophetische Menschen. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Ich erzähle die manchmal bei meinen Seminaren. Chris Wallenden hat erzählt, dass er in einem Gottesdienst über jemanden prophezeit hat. Es war ein Mann, der kam und er hat zu ihm gesagt, du bist ein heiliger Mann. Die Wahrheit war aber zu dem Zeitpunkt, dass er drogenabhängig war, dass er kriminell war und dass die Freunde von ihm sich kaputt gelacht haben über dieses Wort, weil nichts weiter von der Realität hätte entfernt sein können, als dass er ein heiliger Mann ist. Okay, er wusste das nicht. 3 Jahre später kommt dieser Mann zurück in die Gemeinde, sucht ihn auf und erzählt seine Geschichte und sagt, dass er in diesem Gottesdienst saß und diese Worte gehört hat, seine Freunde sich amüsiert haben über dieses Wort, aber dass dieses Wort so eine freisetzende Kraft in sein Leben hatte, dass er sich nach einigen Wochen für Jesus entschieden hat, dass er aufgeräumt hat, dass er von den Drogen weggekommen ist, dass er aus der Kriminalität herausgekommen ist und dass sein Leben sich um 180 Grad gedreht hat. Und er ist zurückgekommen, um ihm zu sagen, dass der Anfang mit diesem prophetischen Wort in dem Gottesdienst war. Und ich dachte, wow, was für ein tolles Beispiel. Worte im Glauben gesprochen, prophetische Worte, wenn Gott etwas zeigt, was vielleicht auch jetzt noch gar nicht im Natürlichen sichtbar ist, hat eine Kraft, Dinge freizusetzen im Leben von Menschen wie kaum etwas anderes. Ich glaube, dass wir gerufen sind, das Gold in Menschen zu suchen. Frag Gott doch mal, wie er eine Person sieht, eine Situation, Lebensumstände. Denk nicht nur über deine eigene Meinung nach, sondern frag Gott mal, Gott, wie siehst du das? Ich mache das immer wieder in Situationen, wo man mal auch nicht weiß oder wo man vielleicht auch denkt, man wüsste genau und dann gehe ich doch nochmal auf Nummer sicher und frage lieber, Jesus, wie siehst du das denn? Was sind denn deine Gedanken dazu? Was ist dein Herz über der Situation? Frag Gott, was hast du dir ursprünglich gedacht, vielleicht mit einem Mensch, selbst wenn man das im Moment noch gar nicht sehen kann. Und dann ruf hervor, was Gottes Absicht ist. Sprich seine Perspektive hinein, eine Perspektive, die Leben bringt, die Lösungen freisetzt, die Auswege aufzeigt und die Gottes Liebe und sein Herz über Menschen offenbart. Ich habe dem letzten Mal überlegt, ob ich nicht so ein prophetisches Spiel mache und das nenne, ich sehe was, was du nicht siehst. Fand ich irgendwie einen coolen Gedanken, so Gott zu bitten, Dinge zu zeigen, die die Person vielleicht selbst noch nicht über sich sehen kann. Schauen wir mal. Also, prophetische Übungsgruppe lohnt sich in Landau. Dann heißt es weiter in Vers 10, denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Also, ich liebe das Leben und ich habe auch vor, es weiter zu tun und ich will auch gute Tage sehen. Und dafür, sagt der Text, müssen wir lernen, unsere Zunge zu hüten. Und manchmal ist es besser, nichts zu sagen als das Falsche. Ich hatte es die Woche mit jemandem darüber, dass ich das auch durch Erfahrung lernen musste, dass manchmal Sachen, die man ausgesprochen hat, du kannst dich zwar danach entschuldigen, aber das heißt noch lange nicht, dass das bei der Person weg ist, was du gesagt hast. selbst wenn sie sagt, es ist okay und es ist in Ordnung, lass mal die nächste Situation kommen, die schwierig ist und schau mal, was in der Person wieder hochkommt. So, und ich habe gelernt, dass es manchmal besser ist, nichts zu sagen, wie das Falsche zu sagen. Und dass es manchmal besser ist, sich auf die Zunge zu beißen, wie etwas rauszuhauen, was uns später leid tut und was wir dann nicht mehr zurücknehmen können. Oder wenn wir uns zwar entschuldigen können, aber vielleicht die Zerstörung bei der Person, über der wir es ausgesprochen haben, schwer zu reparieren ist. So, wenn ich mal gar nichts mehr sage, wisst ihr, was los ist. Seine Zunge hüten ist also etwas, das man aktiv tut und wofür man sich entscheiden muss. Es passiert nicht einfach so, also zumindest bei den meisten Menschen. Ebenso, wie man sich dazu entscheiden muss, nicht zu betrügen. Ja? Das passiert nicht einfach so, sondern dazu entscheidet man sich bewusst, wir tun nichts, was wir vorher nicht mindestens einmal oder mehrere Male in unseren Gedanken durchgespielt haben. Und damit fällen wir innerlich oft schon eine Entscheidung, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Ja, und dieses aktiv unsere Zunge zu hüten, hat etwas damit zu tun, bewusst auch Entscheidungen zu treffen. Das will ich so machen oder ich will nicht betrügen, wie es hier in dem Text heißt. Wenn es solche Dinge aber in unserem Leben gibt, dann sagt Vers 11 das folgende: Er wende sich ab von Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Mein zweiter Punkt, vom Bösen abwenden, Gutes tun und dem Frieden nachjagen. Wie wenden wir uns denn von Bösem ab? Durch Buße und Umkehr. Indem wir unsere Sünde und Schuld bekennen. Wisst ihr, und manchmal habe ich so Gebete gehört, die so allumfassend sind. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir konkret gesündigt haben, wenn wir diese Sünde konkret benennen, wenn wir sie ans Kreuz zu Jesus bringen, wenn wir ihn um Vergebung bitten für das, was uns nicht gelungen ist oder wo wir Dinge nicht hingekriegt haben. Also, wir bekennen Schuld, wir bringen sie ans Kreuz, wir bitten Jesus um Vergebung und dann sagt die Bibel, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt die Sünde und uns reinigt von aller Schuld. Und dann dürfen wir erleben, wie sich das anfühlt, wenn Gott kommt, wenn er Schuld aus unserem Leben nimmt, wenn er uns sauber macht, wenn er uns befreit von Dingen, die ungut sind. Und dann müssen wir diese Entscheidung treffen, von nun an anders zu handeln. Und wisst ihr, das ist so, man sagt es, wenn ein Weg ausgetrampelt ist, ist es ganz leicht, ihn zu gehen. Und wenn du dann anfängst, einen neuen Weg zu gehen, dann ist es am Anfang ein Kraftakt. Dann ist es schwierig, dann kostet uns das etwa. Wie wenn du einen Weg gehst, der irgendwie voll noch mit Gestrüpp ist, dann musst du da ein paar Mal drüber gehen, bis diese Pfade sich auch ebnen und leichter zu gehen werden. Und je mehr wir das machen, wird das eine leichter und dann wird das andere wieder schwerer. So, da liegt ganz viel in unserer Verantwortung. So wie die Maggie heute bei dem Eindruck gesagt hat, das nicht nur zu wissen, sondern auch bereit zu sein, zu gehen. Ja? So. Ich glaube, dass wir solche Dinge einüben können, trainieren können. Vielleicht ist es manchmal auch notwendig, unser Umfeld zu wechseln. Ja, dem Letzten habe ich einen Satz gelesen, da hat jemand geschrieben, Gott möchte alles aus deinem Leben entfernen, das dich von ihm entfernt. Interessanter Satz. Ja, Gott möchte alles aus deinem Leben entfernen, was dich von ihm entfernt. Lohnt sich mal drüber nachzudenken, was entfernt uns denn von Jesus? Statt den Dingen, die nicht gut waren, anfangen, Gutes zu tun. Sich zu überlegen und Gott zu fragen, Gott, was möchtest du, dass ich heute Gutes tue? Wo soll ich meine Worte zum Segen einsetzen? Wo soll ich großzügig leben? Vielleicht mal jemand anrufen und nachfragen, jemand besuchen, der einsam ist. Vielleicht jemand praktisch helfen, indem du mal die Kinder nimmst und aufpasst, sodass die Person mal ein paar Stunden schlafen kann oder ausruhen kann. Vielleicht helfen bei Gartenarbeit, die alleine nicht erledigt werden kann oder beim Haus renovieren. Oder du überlegst dir mal, wem du mal einen richtigen Einkauf bezahlen könntest. Oh Leute, es gibt so viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. So, das letzte Mal habe ich gesagt, sei du die Möglichkeit, dass Menschen glauben können, dass Gott gut ist. Ja, so, frag Gott mal aktiv, was möchtest du, dass ich heute Gutes tue? Er wende sich vom Bösen ab, er tue es Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Also Frieden nachjagen klingt irgendwie anstrengend. Nachjagen tut man ja normal etwas, was man unbedingt haben möchte. Und das heißt letztendlich, wir sollen uns auch anstrengen, in Frieden zu leben. Wir sollen uns anstrengen, wir sollen uns was kosten lassen, wir sollen etwas investieren, damit ein gutes Miteinander gelingt, damit ein friedliches Miteinander möglich ist. Es ist leider nicht immer möglich, weil manchmal auch Dinge klar benannt oder geregelt werden müssen. Es ist manchmal nicht möglich, weil wenn einer keinen Frieden will, wird die Sache schon deutlich schwieriger. Aber ich denke, es geht hier um eine Grundhaltung, die wir uns aneignen sollen, in der wir leben sollen, auch wenn es Momente gibt, wo das so nicht möglich ist. Ich habe mal ein Gespräch mit jemandem gehabt und da hat die Person gesagt, wegen dieser Bibelstelle, also dem Frieden nachjagen und nicht mit Streit ins Bett gehen, sondern das regeln, bevor die Sonne untergeht, hat er Sachen, die jahrelang eigentlich präsent waren und nicht gut waren, nicht angesprochen, weil er ja den Frieden nicht stören wollte. Und dann hat sich das so negativ hochpotenziert, dass irgendwann die Bombe geplatzt ist und dann gab es richtig Stress. So, versteht ihr? Ich glaube nicht, dass der Text es meint. Es geht nicht um einen faulen Frieden. Es geht nicht um einen Frieden, der alles, was nicht gut ist, unter den Teppich kehrt und nicht anspricht. Sondern ich glaube, es geht um eine Grundhaltung, dass wir den Frieden suchen wollen, dass wir ein Miteinander wollen, aber auch fähig sind, Dinge klar zu benennen, anzusprechen, auch zu konfrontieren, wenn Dinge in eine falsche Richtung gehen. Und dass wir da ein gutes Maß finden, immer mit dem, aber letztendlich wollen wir ein gutes Miteinander und wollen wir auch den Frieden miteinander suchen. Und dann heißt es in Vers 12, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet, das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Gott sieht uns, das sagt schon die Jahreslosung für dieses Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und der Vers sagt, dass die Augen Gottes auf den Gerechten sehen und dessen Gebete hören. Spannend, weil das das dritte Mal ist im Petrusbrief, wo die Erhörung von Gebeten auch im Zusammenhang steht mit unserem Verhalten. Und ich will damit nicht sagen, dass wenn wir uns falsch verhalten, Gott unsere Gebete nicht erhört. Versteht mich richtig. Aber dass es eine Option sein kann. Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, da genau hinzuhören und hinzusehen. Und ich finde ehrlich gesagt auch den zweiten Teil des Verses beruhigend, wo steht, dass Gott auch die Bösen im Blick hat. Weil bei all der manchmal zum Himmel schreienden Ungerechtigkeit, die es gibt in dieser Welt, ist es mir ein Trost. Und ich bin dankbar zu wissen, dass es nicht einfach vorbeizieht an Gott oder dass Dinge nicht gesehen werden, sondern ich finde es beruhigend zu wissen, dass Gott alles im Blick hat, dass er die Guten und die Bösen sieht und dass er einmal gerecht richten wird und dass sich diesem Gericht niemand entzieht wird können. Mich macht es froh. Mich macht es irgendwie, das beruhigt mich. Dann geht es weiter in Vers 13. Wer würde euch schaden, wenn ihr euch bemüht, Gutes zu tun? Doch selbst wenn er dafür leidet, dass ihr das Richtige tut, seid ihr gut dran. Habt keine Angst, seid unbesorgt. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Aber freundlich und mit Achtung für den anderen. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn dann jemand etwas Böses über euch sagt, wird er beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus ihn Lügen straft. Denkt daran, dass es besser ist, für gute Taten zu leiden, falls Gott es so will, als zu leiden, weil ihr Unrecht tut. So diesen Gedanken, wie verhalten wir uns im Leid, auch wenn uns unrechtes Leid zugefügt wird. Da hat Martina ja schon drüber gepredigt. Wer die Predigt nicht gehört hat, ihr könnt sie bei YouTube oder auf der Homepage nachhören. Da will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Aber den Punkt, den ich gerne rausgreifen möchte, ist der Vers 15, wo es heißt, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Jesus zum Herrn unseres Lebens machen. Es ist auch möglich, an Jesus zu glauben, und dass Jesus trotzdem nicht der Herr deines Lebens ist. Es ist möglich, an Jesus zu glauben und einfach dein eigenes Ding zu machen. Und letztendlich sagt dieser Vers, mach Jesus zum Herrn deines Lebens. In Jesus zum Herrn unseres Lebens machen meint nicht, ich habe mal ein Übergabegebet gesprochen und lebe dann weiter wie zuvor. Übergabegebete sind toll und das kann ein erster Schritt auf Jesus hin sein. Aber dabei darf es nicht stehen bleiben. Das Eigentliche geht danach los. Anzufangen, wirklich zu sagen, Jesus, wie soll ich leben? In der Bibel zu forschen, zu schauen, okay, was muss ich in meinem Leben verändern? Wo muss ich mein Leben wirklich seiner Herrschaft unterstellen? Wo geht es nicht mehr darum, dass ich mich meiner mir auf dem Thron sitzen, sondern wo geht es darum, dass Jesus auf dem Thron sitzt? Und was bedeutet das für meine Beziehungen? Was bedeutet das für meine Sexualität? Was bedeutet das für meinen Umgang mit Finanzen? Was bedeutet das in allen Bereichen meines Lebens, dass Jesus mein Herr ist? Wisst ihr, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich habe schon Gespräche mit Leuten gehabt, die saßen vor mir und haben gesagt, ich weiß, dass das falsch ist, aber ich werde es trotzdem machen. Und es wird keinen Einfluss auf meinen Glauben haben. Stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Wenn wir in Bereichen bewusst anders leben, wie das, was die Bibel sagt, wie die Richtung, die Gott uns gibt, dann leben wir an dem vorbei, was Jesus möchte, wenn er unser Herr ist. Unser Herr heißt nicht mehr, ich bestimme selbst, sondern ich versuch, so gut ich das kann, und keiner von uns ist da perfekt, dem nachzufolgen, was ich erkenne, was Jesus möchte. Stimme ich noch selbst oder lasse ich Jesus den Herrn meines Lebens sein? In der Luther-Übersetzung heißt es dann, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Was für ein genialer Vers. So, wenn jemand fragt nach Jesus, wenn jemand fragt nach deinem Glauben, wenn jemand fragt nach der Hoffnung, die in dir ist, dann sollst du gerne Auskunft geben. Dann sollst du darüber sprechen, freundlich und mit Respekt der Person oder auch, was sie glaubt vielleicht gegenüber, aber immer und jederzeit. Und ich will euch dann ein schönes Zeugnis erzählen von einer Frau, die wir kennengelernt haben in den USA. Ist eine 70-jährige Frau, die Sunny, die hat erzählt, sie war im Supermarkt und sie war einkaufen und sie hatte eigentlich keine Zeit. Und dann merkt sie, wie jemand von hinten so neben ihr ranläuft und in dem Moment hört sie, wie der Heilige Geist zu ihr sagt, der hat eine ganz feine Seele. Und dann dachte sie, okay, wenn Gott schon so klar spricht, dann sollte sie vielleicht mal Acht geben, wer da kommt. Und dann war das ein 25-jähriger junger Dominikaner und sie kamen dann ins Gespräch und dann kam raus, dass er da ist, um diesen Mount Shasta zu besuchen, also diesen Berg, den es da gibt, der zieht auch viele Esoteriker an. Und sie sagt, sie fängt an, mit ihm zu reden und sie merkt auf einmal, dass sie in dem, wie sie mit ihm redet, Worte gebraucht, wie sie normal gar nicht spricht. Also ihr Wortschatz sich verändert hat, aber sie so geredet hat, dass der junge Mann total verstanden hat, was sie sagen wollte. Dann hat sie über den Berg Zion gesprochen und ja, also so. Da ist ein netter Kontakt entstanden. Lange Geschichte kurz, der Mann wohnt jetzt, glaube ich, seit 5 oder 6 Wochen auf ihrer Couch. Sie haben viel geredet, er hat vor 3 Wochen sein Leben Jesus gegeben, ist in den Gottesdienst gekommen, wo Chris Wollenden, der von dem Ganzen nichts wusste, über ihm prophezeit hat und ist auf einem richtig guten Weg. Und ich dachte, wie schön, wenn Menschen sich gebrauchen lassen, in ihrem Alltag, in ihrer Geschäftigkeit auch mal anzuhalten. Zu sagen, Gott, was möchtest du, dass ich tue? Jetzt vielleicht nicht schnell mein Einkauf und mein nächstes To-Do abgehakt, sondern mal stehen bleiben für den Einzelnen, mal stehen bleiben für den, der mich gerade braucht, der ein Gespräch braucht, der einen Einsatz bringt. Ich habe in der PÜ die Woche eine Geschichte erzählt von einem Mann, der in der Werkstatt war und gehört hat, wie Gott zu der Frau oder über der Frau, die an der Theke stand, gesagt hat, dass sie krank ist und dass er möchte, dass er für sie betet und dass er möchte, dass die Frau die Möglichkeit bekommt, sich für ihn zu entscheiden. So, und dann hat sich an dem Morgen aber nicht mehr die Gelegenheit gegeben, mit der Frau zu beten. Was hat er getan? Er hat es mitgenommen, er hat dann gesagt, ich habe diesen Namen auf mein Herz geschrieben. Er hat immer wieder für diese Frau gebetet und 3 Monate später ist er auf eine Hochzeit eingeladen. Und wer war eine der Brautjungfern? Diese Frau. Und er kam ins Gespräch mit ihrem Freund und er sagt, ah, ich habe deine Frau schon mal in der Werkstatt gesehen und ich hatte den Eindruck, ich sollte für sie beten. Und dann sagt er, das ist dringend notwendig, weil meine Frau ist mittlerweile schwer krank. Und dann hat er gebetet und sie haben Sachen ausgetauscht. Genau, und dann 2 oder 3 Wochen oder Monate, ich bin mir nicht mehr sicher, später kriegt er einen Anruf. Die waren in Urlaub in Schottland, die Frau ist ins Koma gefallen und er war völlig aufgeschmissen und wusste nicht und hat ihn angerufen. Und dann hat sich dieser Mann ins Flugzeug gesetzt, ist nach Schottland geflogen, ins Krankenhaus und hat im Krankenhaus für die Frau gebetet. Die ist wie durch ein Wunder wach geworden am nächsten Tag, als er schon wieder auf dem Rückflug war. Und jetzt denkt man ja, jetzt ist sie wahrscheinlich gesund geworden, hat ihr Leben Jesus gegeben und alles ist unter Dach und Fach. Aber so war es nicht. Sie hat zwar Lebenszeit verlängert gekriegt, aber die Krankheit ist nicht ganz weggegangen. Aber es hat sich ein ganz toller Kontakt zwischen ihnen entwickelt, fast eine Freundschaft. Und irgendwann ruft sie an und sagt, kannst du kommen? Und er kommt und sie sagt, ich weiß, dass ich sterben werde und ich will meine Dinge mit Gott regeln. Dann hat sie alle rausgeschickt und dann hat sie mit dem Mann gebetet, hat ihr Leben Jesus gegeben, hat ihr Leben bereinigt. Und letztendlich ist passiert, wie der Eindruck war, ich möchte ihr die Gelegenheit geben, dass sie mich kennenlernt. Eine tolle Geschichte, eine bewegende Geschichte. Aber versteht ihr, da war jemand, der sich hat gebrauchen lassen, der bereit war, einen Flug nach Schottland zu bezahlen, um jemanden im Krankenhaus zu besuchen, um zu beten. Also ganz ehrlich, das hört sich alles toll an, aber wenn es dann dein eigenes Geld ist und wenn es dann deine eigene Zeit ist, dann werden die Sachen auch schnell wieder anders, gell? So, und ich dachte, ja, so dieses Ding entwickeln, Jesus, ich möchte wirklich tun, was du von mir möchtest. Und dann muss ich meine Zeit und meine Prioritäten dem unterordnen. Und ich glaube, dass wir das lernen müssen. Gott, was willst du, dass ich tue? Und alles andere darf sich dem unterordnen. Und dann werden wir auch solche Dinge erleben, wo Gott in Situationen reinkommt, wo wir wirklich nur mit Staunen dasitzen können und dankbar sein können über das, was er tut. Wir sind berufen zum Segnen, wir sind berufen, ein Segen zu sein, weil wir einen Gott haben, der durch und durch gut ist. Weil wir einen Gott haben, der es wert ist. Weil wir einen Gott haben, der so gerne und großzügig gibt, der uns gerne und großzügig segnet. Und lasst uns Menschen sein, die diesen Segen mit beiden Händen weitergeben. Lasst uns Menschen sein, die eine Brücke sind für andere, dass sie den Weg zu Jesus finden. Und ich möchte am Ende diesen Gedanken nochmal aufgreifen, Jesus wirklich zum Herrn unseres Lebens zu machen. Und ich möchte einfach mal, dass ihr eure Augen schließt und dass jeder mal in sich geht und überlegt, Jesus, bist du wirklich der Herr meines Lebens? Und wenn es Bereiche gibt, wo du weißt, dass du gerade dein eigenes Ding lebst, dann ist immer die Möglichkeit da, zu Jesus zu kommen, ihn um Vergebung zu bitten und sich zu entscheiden, von nun an anders zu leben. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Herr unseres Lebens sein möchtest. Ich danke dir, Jesus, dass wir erleben können, wie du kommst und wie du Dinge veränderst in unserem Leben. Jesus, und da, wo wir unser eigenes Ding machen, wollen wir dir wirklich bekennen, dass wir das nicht wollen, sondern dass wir wirklich wollen, dass du der Herr über alle Bereiche unseres Lebens bist. Danke, Jesus, dass du heute Morgen hier bist. Und danke, dass du redest jetzt, aber auch wenn der Gottesdienst fertig ist und in den nächsten Tagen und Wochen. Danke, dass du uns segnest und danke, dass du uns zum Segen setzt für andere. Amen.